Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ich habe das hier in vier Punkte unterteilt. Von jedem Wort Gottes lebt der Mensch. Ich heilige mich selbst für sie. Frieden und Heiligung, dem gilt es nachzujagen. Und dann nochmal der alte Adam versus dem neuen Adam. Ich starte mal gleich mit dem Wort Gottes. Von jedem Wort Gottes lebt der Mensch. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann. Ich habe das mal versucht aufzuteilen. Also Adam hatte ja Gebote. Dann gibt es die sogenannten noahidischen Gebote, die mosaischen Gebote, die messianischen Gebote. Und im Königreich Gottes wird es wiederum Gebote geben. Und sind die Gebote identisch? Die Gebote sind nicht identisch, sie ändern sich, aber Gott ändert sich nicht. Das heißt, wir haben neue Gebote. Ich mache vielleicht ein Beispiel. Adam und Eva, was haben die gegessen? Was war ihre Speise? Richtig, Früchte, richtig. Genesis 1,29, sie haben nur Früchte gegessen, sie waren Vegetarier oder von mir aus sogar Veganer. Die haben kein Fleisch gegessen. Ja. Das galt auch für die Tierwelt. Ein Vers später, Genesis 1,30. Die haben sich gegenseitig nicht aufgegessen, weil im Garten Eden wir hatten einfach paradiesische Verhältnisse. Das heißt, die Schöpfung hat sich nicht gegenseitig aufgegessen. Und ich glaube, es müsste Prediger 9,5 sein, wo es dann heißt, dass wir alle den gleichen Odem Gottes haben, also auch die Tierwelt. Das heißt aber, jetzt aktuell können wir Fleisch essen. Der erste, der damit offiziell anfangen durfte, war Noah. Das finden wir in Genesis 9, Vers 4. Dort, nachdem er die Arche verlassen hat, hat Gott ihm geboten oder ihm erlaubt, dass er auch Fleisch essen darf. Es muss aber ausbluten, ja? Weil eben dann, damit dann dadurch dargelegt wurde oder klargestellt, dass diese Tiere wirklich tot waren. Ja? Das heißt, dass eben kein Lebensodem in diesen Wesen mehr vorhanden ist. Dann wurde das Ganze verschärft mit den mosaischen Gesetzen und dann hat sich das wieder geändert. Der Herr Jesus hat gesagt, nicht was in unseren Leib hineinkommt, verunreinigt euch, sondern was euch herauskommt, denn das kommt aus eurem Herzen. Ihr kennt die Geschichte alle mit Petrus, wo quasi diese Insekten da aus dem Himmel gekommen sind und Petrus dann sagte, nein Herr, ich esse das nicht, es ist nie etwas Unreines in meinen Mund hineingekommen. Und der Herr hat gesagt, nenne du nicht unrein, was ich für rein erklärt habe. Und ein paar Verse später sagt dann derselbe Petrus, und ich sinnte darüber nach, was Gott mir sagen wollte damit. Ja? Weil er natürlich durch den mosaischen Bund über eine Zeit lang dem gefolgt ist, wie alle seine Vorväter, und dann änderte sich das. Also, was ich eigentlich hier sagen möchte, ist, von jedem Wort Gottes lebt der Mensch, das ist richtig. Es gibt aber Punkte, die sich erfüllt haben und die uns dann zur Erbauung dienen oder die einen typologischen Charakter haben. Und es gibt Dinge, die jetzt gelten. Ja? So jetzt, ich mache mal ein Beispiel. Das ist, was mir aufgefallen ist, dass wenn es um christliche Theologie geht oder also Verständnis von der Bibel, dass eines der großen Probleme im Verständnis der Anachronismus ist. Bedeutet, die richtigen Dinge im falschen zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Ja. Und das führt dann zu Missverständnissen. Wer hat was, wann, zu wem gesagt, in welchem Zeitraum? Das ist immer die Frage. Ja. Versteht ihr? Deswegen, wenn ein Mose und ein Adam sich treffen würden und die würden über Speisegebote diskutieren, würde das sehr witzig werden. Ja, ich darf nicht das, gespaltene Hufe, Schuppen und so weiter. Und Adam würde ihn angucken und sagen, worüber redest du? Genesis 1,29. Ja? Versteht ihr? Also, die Dinge ändern sich. Ja? Aber wir leben trotzdem von jedem Wort Gottes. Das wollte ich hier eigentlich so ein bisschen aufzeigen. Also, Das kennt ihr auch alle, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also alle Schrift ist nützlich. Dagegen sagt ja auch niemand etwas. Manche von euch kennen vielleicht diese sogenannten Gideon-Bibeln, die früher in diesen Hotelzimmern ausgelegt wurden. Da ist ein Neues Testament, die Psalmen und die Sprüche. Aber das ist nicht die gesamte Bibel, versteht ihr? Das heißt, die gesamten Propheten, Mose, ist alles nicht vorhanden. Ich sage, das ist ja nicht schlecht, aber es ist natürlich besser, wenn wir uns daran halten, was hier steht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Ja? Und hier im Hebräer 7,12, den zitiere ich immer sehr gerne, und wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Ist ein neuer Priester gekommen? Wir hatten das heute Vormittag kurz angeschnitten. Es steht tatsächlich nichts Johannes Kapitel 17, aber der Hebräerbrief erklärt das legt das sehr deutlich aus, was es bedeutet, dass der Herr Jesus unser Hohepriester ist. Das heißt, das levitische Priestertum hat ihren Zweck erfüllt. Es ist quasi, man kann nicht sagen, es ist abgeschafft, es ist erfüllt, es ist zur Erfüllung gekommen, und der neue Hohepriester nach dem ewigen Bund, Psalm 110, Vers 4 müsste das sein, ist jetzt auf die Szene getreten, nämlich der Messias ist jetzt gekommen, um diesen ewigen Bund anzutreten. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges, eben wie sich das ändert. Also ist das Gesetz, wenn hier von Gesetz geschrieben steht, dann ist es das Gesetz des Mose. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube, nämlich der Messias und der neue Bund gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Erzieher. Hier seht man, dass das mosaische Gesetz als strenger Lehrer personifiziert wird, obwohl es aber gar keine Person ist, sondern es wird einfach so beschrieben, oder? Also hier sehen wir etwas Wichtiges, dass die Tora oder der mosaische Bund ein Fingerzeig ist, nämlich ein Fingerzeig auf den Messias. Ja? Die Tora zeigt auf den Messias. Ich habe mal in einem Film, ich habe mal so eine Filmszene gesehen, da stand dann eine Person und hat mit dem Finger in eine Richtung gezeigt und hat sich aber nicht bewegt. Und dann kam ein anderer und sah ihn, also die Person war völlig starr und zeigte in eine Richtung. Und dann kam diese andere Person und hat sich diesen Finger angesehen. Die ganze Zeit hat sich diesen Finger angesehen. Da kam so ein kleines Kind und sagte, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Du musst dir doch nicht den Finger ansehen. Du musst schauen, wo zeigt dieser Finger hin? Dieser Finger zeigt auf den Messias. Also, was will ich damit sagen? Die Tora hat keinen Selbstzweck primär, sondern die Tora hat primär den Zweck, so wie es hier im Galater steht, auf den Messias zu zeigen. Und deswegen hat sich der mosaische Bund erfüllt. Für wen ist das Gesetz? 1. Timotheus 1, Vers 9 und 10. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten, das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Ungöttliche, Vaterschläger, Mutterschläger, Menschenmörder, Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre zuwider ist. Das ist alles aus der Elberfelder. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum nun? Galater 3,19. Ich sage immer den Leuten, wenn jemand Zweifel hat im Glauben und nicht sicher ist, worum geht es eigentlich? Ich empfehle immer, den gesamten Galaterbrief zu lesen. Danach garantiere ich euch, werdet ihr euch besser fühlen. Wir nehmen hier mal einen Vers, Galater 3,19. Warum nun das mosaische Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Und dann steht hier tatsächlich auf Griechisch das Wort spermatikos, bis der Same, Jesus, käme, dem die Verheißung gemacht war, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Also das mosaische Gesetz wirkt wie eine Lupe, hierdurch wird nicht die Anzahl der Sünden erhöht, sondern es hebt sie zusätzlich hervor und macht diejenigen sichtbar, die ein Mensch mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Deshalb wurde das Gesetz hinzugefügt, das nichts Geringeres als die vollkommene Liebe zu Gott und zum Nächsten verlangt. Durch diese Erkenntnis kann der Mensch zum Erlöser geführt werden. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass der Mensch einfach durch diesen alten Adam das Gefühl hat, er könnte etwas dazu beitragen an seiner Erlösung. So, das mit dem Kreuz ist nett, aber ich bin ja auch noch irgendwo in dieser Geschichte. Und Paulus verneint das. Paulus sagt ganz klar, nein, es ist Gnade. Und dann sagt er auch warum? Damit sich niemand rühme. Ja? Das Problem ist, wenn man sagt, das Kreuz plus, keine Ahnung, Speisevorschriften plus dieses und jenes, und da macht immer ganz viele Plusse hinterher, macht man das Kreuz klein. Das ist eben die Gefahr. Man meint vielleicht etwas Gutes, aber das Heilswerk Gottes, was durch den Messias gewirkt wurde, wird dadurch klein gemacht. Und ich halte das für problematisch. Also weil letztendlich ist der neue Bund aktiviert worden durch den Messias und ist der wirksam oder gibt es noch irgendetwas, was obendrauf gepackt werden muss? Ja, und da habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist eher ein Reizen des alten Adams, dass man sagt, ich bin auch noch irgendwo in dieser Geschichte und ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass ich errettet wurde. Ja, das ist eben, und eigentlich im Umkehrschluss bedeutet das, man hat die Errettung nicht aus Gnade, sondern faktisch teilweise aus Gnade, was eigentlich ein Widerspruch ist. Also entweder ist es Gnade oder ist es keine Gnade. Eine Frau kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder ist sie schwanger oder sie ist nicht schwanger. Man kann nicht ein bisschen aus Gnade gerettet sein. Entweder ist es Gnade oder ist es keine Gnade. Okay. Alter Bund, Befreiung aus Ägypten, Gesetz Mose, Sinaischer Bund, neuer Bund, Befreiung von der Sünde, Gesetz Christi. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn es dann darum geht, ja, aber wenn ihr dann im neuen Bund seid, dann seid ihr ja quasi ohne Gesetz. Wer sagt das? Das stimmt doch gar nicht. Also erstens steht dort tatsächlich Gesetz Christi, das kann man gerne nachschlagen. Und Jesus sagt ja auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt der Herr Jesus. Ja. Er hat nicht gesagt die mosaischen Gebote. Und Mose sagt ja auch, 5. Mose Kapitel 18, Vers 15, nach mir wird ein Prophet kommen und dann sagt Mose, auf ihn sollt ihr hören. Und das wird ein größerer Prophet sein. Also wenn es ein größerer Prophet ist, was Jesus ist, er ist ja Prophet, Apostel, Messias, er hat ja viele Titel. Wenn er es ist, wie kann er denn größer sein, wenn er gar nichts Neues bringt? Dann hätte er, Mose hätte nur sagen können, es wird jemand kommen, der wird so sein wie ich, aus meinen Brüdern, auf den hört, und der wird genau das gleiche erzählen, wie ich erzählt habe. Aber Mose sagt das gar nicht. Und 3 Verse später bestätigt das auch der himmlische Vater. 5. Mose 18, 18, kann man sich leicht merken. Also, und jetzt ist etwas Interessantes, Römer 5, 20, 21, das Mosaische oder das Gesetz, das steht jetzt, das, was in Klammern ist, steht natürlich nicht in der Bibel, das ist einfach, das habe ich hinzugefügt, also was in den eckigen Klammern. Das mosaische Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt finden wir etwas Interessantes in 5. Mose 21, 26. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es wohin? Neben die Lade. Neben die Lade wird es gelegt. Jetzt, ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Ja? Was war in der Lade? Was war in der Lade dran? Richtig, waren die Zahn, ja. Die, wenn wir jetzt bei den Geboten bleiben, waren die 10 Gebote drin. Und was steht hier? Das ist genau das, was Paulus sagt. Es tut sie daneben. Warum hat er sie nicht reingetan? Sondern daneben. Und dann steht auch der Grund, weshalb. Die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass er dort zum Zeugen gegen euch wird. Und das, was wir vorhin auch gesehen haben, dass eben die Sünde umso sündiger wird, Es ist einfach die Lupe, die aufzeigt, dass wir uns nicht erretten können. Wir sind Teil des Problems und dadurch können wir nicht zeitgleich Teil der Lösung sein. Wem wurde der Bund am Sinai gegeben? Das noch als Abschluss. Ich habe da auch ständig Diskussionen. Ich lese einfach mal ein paar Punkte vor. 5. Mose 4, 8. Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Joshua 8, 32 unterschrieb dort auf den Stein eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er, wem vorgelegt hat? Den Söhnen Israel. Das zitiere ich immer sehr gerne, Psalm 147, 19 und 20, weil das einfach so klar ist. Er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnung und seine Rechtsbestimmungen. So handelte er an keiner Nation. Und die Rechtsbestimmung, die haben sie nicht gekannt. Halleluja. Und auf dem Berg Sinai bist du herabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze und gute Ordnung und Gebote gegeben. Wo? Am Berg Sinai. Okay, das dazu. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich heilige mich selbst für sie. Ich lese hier mal Johannes 17, Vers 19 vor. Und ich, also Jesus, heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Ja. Ich heilige mich, sagt der Herr Jesus. Jetzt könnte man sagen, was gibt es denn da noch? Er hat doch alles getan. Hat er alles getan? Ich meine, das ist ja alles, wir haben das ja heute Vormittag gehört, kurz vor seinem Tod, richtig? Damit die Jünger das Werk fortsetzen können, tritt der Messias in seine Mittlerfunktion ein. Er heiligt sich selbst, indem er stirbt und den neuen Bund aktiviert. Der neue Bund wird aktiviert durch Tod und Auferstehung des Messias. Das ist das, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt. Wenn der Herr Jesus nicht gestorben und auferstanden ist, sind wir noch in unseren Sünden und unser Glaube ist nichtig. Wir können alle hier nach Hause gehen, wenn das nicht passiert ist. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, sagt der Herr Jesus, um es wiederzunehmen. Er stirbt im alten Adam und wacht im neuen Adam wieder auf. Er ist jetzt ein unsterblicher Mensch. Er war ja vorher sterblich, sonst wäre er nicht gestorben. Der Herr Jesus sagt es in Offenbarung 1, 18. Ich war tot. In Offenbarung 1, Vers 5 heißt es, der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, Jesus gehört zur neuen menschlichen Rasse. Der Herr Jahwe schafft eine neue menschliche Rasse. Und die alte wird sterben. Spätestens am Ende des tausendjährigen Reiches wird es keine Menschen im alten Adam mehr geben. Weil dort steht, es wird kein Grab mehr geben und es wird kein Tod mehr geben. Und beides wird in den Feuersee geworfen. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 14. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Johannes 17, Vers 4. Und dann heißt es, wir bleiben immer bei Johannes, Johannes 19, Vers 30, als mir Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Bedeutet, er übergab sein Leben und er starb. Er starb im alten Adam. Ja. Was bedeutet das jetzt? Dieses führt eben Tod, Auferstehung. Wann startet der neue Bund? Juristisch gesehen sind die vier Evangelien Altes Testament. Das ist alles alter Bund. Ja. Der neue Bund wird aktiviert mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Juristisch gesehen startet der neue Bund mit Apostelgeschichte 2, Vers 4. Da startet Christentum oder das klingt dann immer wie eine neue Religion. Der neue Bund wird aktiviert mit der Ausgießung des Geistes des neuen Bundes. Den Heiligen Geist gab es vorher auch. Der Heilige Geist ist keine Erfindung der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist war immer da. Aber was nicht da war, ist der Geist des neuen Bundes. Der kam tatsächlich mit Apostelgeschichte 2. der Herr Jesus sendet durch den Vater den Beistand. Wir bleiben weiter bei Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, hier sehen wir Zukunftsform, der ist noch gar nicht da, wenn er gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Johannes 16, Vers 13. Durch Jesus, der mit dem Vater eins ist, das kennt ihr alles, Johannes 10, Vers 30, werden die Jünger in dieser Gemeinschaft mit einbezogen. Also der Vater durchgeistet den Sohn, der Sohn durchgeistet die Jünger, die Apostel wiederum, die nächste Generation und so geht es von Generation zu Generation weiter. Ja? Und deswegen sollen wir alle eins sein in Plan und Absicht. Sicherlich nicht im Wesen, also sonst hätten wir natürlich ganz viele Götter. Das erinnert an 1. Korinther 3, Vers 8, da ist Apollos mit Paulus und die beiden, der eine begießt, der andere sät und dann heißt es, und die beiden sind eins, Apollos und Paulus. Niemand würde auf die Idee kommen, dass die beiden wesensgleich sind, sondern die sind eins in Absicht, in Plan und Absicht. Johannes 17, Vers 17 und 18, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also die Fürbitte der Messias galt seinen Jüngern, sie sollen geheiligt werden, um das Evangelium zu verkündigen und auf die Konfrontation mit der zukünftigen, also mit der Welt, vorbereitet zu sein. Ja? Dafür müssen sie sich absondern, sie müssen geheiligt werden, sie brauchen den Geist des neuen Bundes, damit sie diesen neuen Bund verkündigen können auf der ganzen Welt. Das hat der Herr Jesus ja gesagt. Geht in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Also das Evangelium vom Königreich Gottes. Und dafür braucht es eine Voraussetzung. Und die hat der Herr Jesus gewirkt. Durch seinen Tod, seine Auferstehung und dass der neue Beistand gekommen ist. Jesus bittet den Vater für die Vollendung der Seinigen. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes 17, Vers 24. Ziel ist also die Vereinigung mit Christus im Königreich Gottes. Er will also nicht nur, dass die Leute gestärkt werden für ihren Auftrag in dieser Welt. Der Herr Jesus bittet auch darum, dass sie quasi diesen geraden Weg des Evangeliums bis zu Ende laufen, wie Paulus es sagt, dass man so laufen soll, dass es eben fürs ganze Leben reicht. Und das Leben eines Christen ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Und man soll so laufen, dass man eben das Ziel erreicht. Und der Herr Jesus bittet hier darum, dass die nicht nur dafür gestärkt werden für ihre Aufgaben, sondern dass sie dann vereinigt werden mit ihm im Königreich Gottes. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diese Verse, Johannes 14, Vers 2 und 3, werden immer gerne benutzt, um aufzuzeigen, dass wir alle in den Himmel gehen werden. Aber das Wort Himmel kommt hier überhaupt gar nicht vor. Das kommt gar nicht vor. Der Herr Jesus sagt, ich nehme euch zu mir. Aber viermal wiederum im Johannesevangelium heißt es, das sagt der Herr Jesus, wo ich bin oder wo ich hingehen werde, könnt ihr nicht hinkommen. Ja. Denn im Himmel gibt es nur Unsterbliche. Im dritten Himmel wäre das. Der erste Himmel wäre das, was wir sehen. Der zweite Himmel ist das Universum. Und der dritte Himmel wäre die Sphäre Gottes und der Engel. Dort gibt es nur Unsterbliche. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es keine Tieropfer im Himmel gibt? Da werden keine Tiere geopfert. Da wird so Weihrauch und solche Sachen, ja? Aber es werden keine Tiere geopfert. Warum nicht? Weil Tiere sterblich sind. Tiere werden hier auf der Erde geopfert. Dort sind nur Unsterbliche. Und der Herr Jesus im neuen Adam ist unsterblich. Und deswegen kann er dort sein, mit Gott dem Vater, mit den ganzen Engeln und er als einziger Mensch. Vielleicht wird jetzt jemand sagen, da gibt es noch die 24 Ältesten, aber das sind für mich Engel, auch wenn manche glauben, dass es Menschen sind. Weil das würde nämlich den Heilsplan Gottes widersprechen. Dann wäre Jesus der 25. aus den Toten und nicht der Erste. Kommen wir zum dritten Punkt. Vielleicht kennt manch einer dieses Buch, Das Friedenskind, von einem Missionar. Don Richardson erzählt eine wahre Geschichte eines kanadischen Missionars, der Anfang der 60er Jahre eben in Indonesien war, dort einen Stamm besucht hat, die waren sehr kriegerisch, die hatten auch so kannibalische Züge etc. Und da ist ihnen etwas eingefallen, also da ist ihnen etwas aufgefallen, nämlich dass in Zeiten von Konflikten, also es gab einfach Streit zwischen zwei Parteien. Auf der einen Seite war quasi ein kriegerisches Heer und auf der anderen Seite. Und dann gab es eine Tradition dort. Und das hat ihm irgendwo die Augen geöffnet, dass er quasi das als Tür offener nehmen konnte für die Missionierung. Nämlich, dass der eine Vater, quasi der eine Häuptling des einen Stammes, hat seinen Sohn genommen und hat ihm den feindlichen Häuptling übergeben. Und solange das Kind lebte, war Frieden. Das ist unglaublich. Also ich dachte auch, wow, wir sind mit Gott im Krieg. Der Zorn Gottes ist auf uns, bis wir den Messias haben. Der Messias sorgt für Frieden zwischen Gott und uns. Und dachte ich, das ist unglaublich. Kann ich jedem empfehlen. Das kriegt man wahrscheinlich bei Amazon für ein paar Euro. Solange das Kind lebte, galt der Frieden als gesichert. Der Mensch befindet sich im Krieg mit Gott. Jetzt kann man sagen, ja, stimmt das? Dann lesen wir doch mal Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, 12. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 1. Johannes 2, 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes Kapitel 5, Vers 23. Wir befinden uns die ganze Zeit bei Johannes. Das heißt, dieses hebräische Schaliach-Prinzip, dass jemand gesendet wird im Auftrag von jemand anderem, das ist ein typisch hebräisches Prinzip. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Jemand, der Stefan, ist Aktionär einer, also er hat eine Firma, eine große Firma, und 100% des Aktienkapitals befinden sich in seinem Besitz. Aber er sucht jetzt jemanden, der die Firma leitet. Sagen wir mal, er stellt jetzt mich ein und sagt, du, ich möchte, dass du die Firma leitest. Nun trete ich auf in seiner Kraft, in seiner Macht, in allem, was er repräsentiert. Auch in seinem Namen trete ich auf. Bin ich Stefan Gerber? Das ist Schaliach-Prinzip. Und das heißt, wenn du den auf den Sohn spuckst, spuckst du auf den Vater, der ihn gesendet hat. Und deswegen eigentlich diese Verse, die sich immer wiederholen, und daran sieht man, dass es Johannes offensichtlich sehr wichtig war, das ständig zu betonen. Dass wenn du den Repräsentanten Gottes fluchst, bespuckst, ablehnst etc., ist es genau das Gleiche, als ob du den, der hinter ihm steht, das Gleiche angetan hast. Den Sender. Ja? Du bist gegen den Sender vorgegangen, weil du den Gesendeten abgelehnt hast. Der Gläubige nimmt den neuen Bund an und lebt unter dem Gehorsam des Messias. Wenn der innere Friede, jetzt sind wir eben immer noch bei dem Frieden. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man erstmal inneren Frieden haben soll, weil es ist, dass der Zorn Gottes erstmal weg ist. Und Johannes hat es gesagt, der Zorn Gottes verschwindet dadurch, dass man den Sohn hat. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und der Zorn Gottes ist weg. Wir sind nicht mehr im Krieg mit dem Vater. Ja. Ich denke, man sollte erstmal seinen inneren Frieden herstellen, damit man rausgehen kann in die Welt, um Frieden zu verbreiten. Hebräer 12,14. Jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also das ist schon eine sehr harte Formulierung. Das ist offensichtlich nichts Optionales, weil es wird eigentlich so ein bisschen mit dem ewigen Leben verbunden. Aktiver Aufruf, jagen sich bewusst und beharrlich um Frieden bemühen. Ich denke, es geht nicht nur um Frieden innerhalb der Gemeinschaft, was sicherlich also die höchste Priorität hat, weil es heißt ja auch zum Beispiel, Paulus sagt es ja beim Abendmahl, er leitet das Abendmahl ein mit, habt keine Spaltung unter euch. Er leitet es damit ein. Und wie soll man ein Abendmahl halten, wenn du hast die Fraktion, du hast die Fraktion, du hast die Fraktion, du hast die Fraktion und alle halten irgendwie Abendmahl. Aber jeder hat irgendwie, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Deswegen sagt Paulus, habt keine eigenen Spaltung und dann fängt er an, weiterzureden. Also es geht sicherlich mal um den inneren Frieden, den eigenen, den Gemeindefrieden, aber sicherlich auch den Frieden draußen in der Welt. Ja? Sich nicht an irgendwelchen kriegerischen Aktionen zu beteiligen in der Welt. Demokratiefördernde Maßnahmen in verschiedenen Regionen. Ich will jetzt gar nicht groß darauf eingehen, sonst werde ich emotional. Okay, also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also mit jedermann, nicht nur mit Freunden, sondern auch mit schwierigen Menschen, auch mit Feinden oder Andersgläubigen, ja? Liebet eure Feinde. Es ist gar nicht so einfach, ja? Das sagt sich immer so leicht. Das hat Mark Twain mal gesagt. Er sagte, viele Menschen haben Probleme mit Bibelversen, die sie nicht verstehen. Und dann sagte er, ich muss zugeben, dass ich am meisten Probleme habe mit den Versen, die ich verstehe. Weil das bedeutet, dass man etwas tun muss. Es geht also nicht nur um das intellektuelle Erfassen von Dingen, sondern das Tun dessen. Ja? Dass man es macht. Dass man sich dann wirklich um Frieden kämpft, aktiv für Frieden einsetzt, ja, als ein Aspekt des christlichen Glaubens, oder? Also Frieden meint den äußeren, inneren Frieden, Versöhnung, Verständnis. Wir sehen es ja auch eben auch im Nachgeben. Speisegebot, ich hatte es kurz angeschnitten, es ist, ich glaube, Römer Kapitel 13 müsste das, 13 oder 14 sein, wo es 14, glaube ich, wo Paulus dann sagt eben, wenn jemand, sagen wir mal, wenn man irgendwelche Fleischspeisen vorbereitet, und man hat, sagen wir mal, einen Bruder, der vielleicht noch nicht so lange im Glauben ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bezog sich das auf die Juden, die dann quasi zum Christentum konvertiert sind, dass diese Brüder, dass man dann vielleicht nicht Schweinshaxe auftischt, wenn man weiß, dass dort ein jüdischer Bruder ist, der sich gestern quasi bekehrt hat, damit diese Geschwister nicht ins Straucheln kommen. Ja? Das ist auch irgendwo ein Dienst, ja? Dass man da nicht quasi auf seine Gerechtigkeit und, beharrt, sondern sagt, des eben Friedenswillen und dass du da nicht strauchelst, nehme ich mich da zurück, damit diese Person quasi, ja, dort jetzt nicht schlecht dastehen will. Alle essen das und dann diese einzelne Person sagt sich, ja, also ich habe noch dieses ganze alte Mindset von meinen Vorvätern und das ist verständlich. Das ist ja auch ein Zeichen von Frieden, dass man da jetzt nicht auf dem Kriegsfuß ist mit solchen Personen, nur weil sie vielleicht ein bisschen länger benötigen, bis sie quasi, sagen wir mal, diese Glaubenssätze, die ja nicht falsch sind, aber sie haben sich erfüllt. Aber manche brauchen dann vielleicht ein bisschen länger, dass man da dann auch friedenstiftend wirkt. Ja. Heiligung ist also keine Anstrengung des Menschen durch eigenes Bemühen und eigene Kraft, Werke des Fleisches. Das Fleisch, alter Adam, kann nicht geheiligt werden, sondern ist dem Tod verfallen. 2. Thessaloniker 2,13 spricht deswegen auch von der Heiligung des Geistes. Denn das ist der alte Adam. Ich warne davor, das in einem gnostischen Blickwinkel zu betrachten, im Sinne, wenn Paulus von Fleisch und Geist spricht, dann sind das Synonyme für alter Adam und neuer Adam. Das sind keine gnostischen Theologien, wo man dann sagt, dass alles Fleisch schlecht ist. Gott hat das Fleisch geschaffen. Es kann also gar nicht sein, dass es schlecht ist. Es sind Synonyme für etwas anderes. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht in die gnostische Falle tappt, wenn man Paulus liest. Ja? Also Heiligung des Geistes bedeutet Heiligung des neuen Adams. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, der neue Adam ist wie der Adler in dir. Und der alte, das ist der Hund. Du kriegst den alten aber nicht weg. Du kriegst den alten Adam nicht weg. In diesem Leben. Du kriegst ihn erst weg mit der Auferstehung aus den Toten. Dann ist der alte Adam weg. Ja. Das heißt, es geht darum, diesen alten Hund in sich auszutrocknen und den neuen Menschen stark zu machen, den Adler stark zu machen. Ja. Das ist mit Heiligung des Geistes gemeint. Also er sich selbst für uns heiligte, das habe ich ja schon angebracht, und zeigt dies, dass Gottes Wort unter Heiligung etwas ganz anderes versteht, nämlich die Absonderung. Was bedeutet das Wort heiligen? Dass man sich absondert. Kann man mit absondern? Dass man sich absondert von allem, was auch unbiblisch, unchristlich, unmoralisch etc. ist. Ja? Und das sind ja auch die Früchte des Geistes. Und wie soll Gott einen benutzen, wenn man seinen Leib darstellt für Früchte Satans? Ja? Deswegen heißt es ja auch, schaut, dass ihr Satan keinen Raum gibt. Und das tun wir dadurch, dass wir den alten Adam fleißig stark machen. Ja? Und genau das davor warnt natürlich vor allem Paulus. Wenn wir nun ermahnt werden, der Heiligkeit nachzujagen, so bedeutet dies die praktische Verwirklichung unseres Standes als Heilige. In der katholischen oder orthodoxen Kirche, wenn man von Heiligen spricht, dann meint man ja meist irgendwelche Personen, die angeblich sehr vorbildlich gelebt haben, die jetzt irgendwo in einem Stand sind, die sind ja alle offensichtlich nicht gestorben, und man kann Fürbitte leisten. Man bittet diese Leute, diese in Anführungsstrichen Heiligen, wie auch dann in der katholischen Kirche die Mutter Gottes, dass die Mutter Gottes doch bitte quasi in die Fürbitte für einen selber geht. Das Problem ist, dass diese, erstens, dass diese alle tot sind, die können gar keine Fürbitte machen, aber dadurch, dass der, ich habe über den Mittler gesprochen, dass diese Mittlerfähigkeit, die ist ja abhanden gekommen. Gott, Mensch, wir hatten es heute gehört, 1. Timotheus 2,5, Gott, Mensch, der Mensch Jesus Christus. So, dieser Mittler, der existiert ja gar nicht in den meisten Kirchen. Dieser Mittler ist zu einer Gottheit aufgestiegen. Der ist jetzt auch ein Gott. So, und jetzt haben wir hier ein Vakuum in der Mittlerschaft. Aber macht euch keine Sorgen, das wird alles aufgefüllt. Da finden wir dann die Mutter Gottes, da finden wir dann diese ganzen Heiligen etc. Die füllen das alles auf, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das Vakuum wird schnell aufgefüllt. Oder irgendwelche Organisationen, selbsternannte, was weiß ich, ist auch egal. So, das heißt, das hat also alles Konsequenzen. Ja? Diese